Herzlich willkommen zum Podcast Das Kind braucht einen Namen. Der Podcast für Ihre Gesundheitskompetenz am Wochenende, an Feiertagen und nachts um zwei. Mit Daniela Amon und Grit Knopp. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Süße darf sein. Thema Xylit. Was ist es? Was macht es? Und wir haben heute einer der Ansprechpersonen aus Deutschland bei uns zu Gast, Apothekerin und Heilpraktikerin Elisabeth Seetbauer. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Schön, dass du bei uns bist.
Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist eine der Ansprechpartnerinnen, was das Thema Xylit angeht im deutschsprachigen Raum. Und ja, magst du mal erzählen, was ist Xylit? Wieso interessiert es dich so sehr? Warum beschäftigst du dich seit Jahren damit? Was macht's? Für was braucht man's? Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Ja, also Xylit machen wir seit 20 Jahren. Das ist ein Birkenzucker, der die Eigenschaften hat, dass er in der Zahnpflege eingesetzt wird. Und ein Zahnarzt am Ort hat mir auf die Idee gebracht, der hat diesen Xylitzucker, sagt man Birkenzucker, hergenommen in der Praxis, den Leuten gegeben, dass die das in der Zahnpflege einsetzen zur Kariesprophylaxe. Und dann war das für mich einfach ein Phänomen, dass das so gut sein kann für die Zähne. Die Zähne werden glatter. Die Kariesbakterien werden nicht weitergefüttert und es ist einfach sanft zum Zahnschmelz und macht auch noch Freude und schmeckt einfach süß. Und so ist es halt einfach gekommen, dass man dann sich mit Xylit weiter beschäftigt. Also was ist das jetzt? Und auch der kritische Blick drauf, ist das interessant für uns oder kann das was? Ist es wirklich so? Da ist man ja erst einmal kritisch drüber, aber dann, wenn man sich mit den ganzen Xylit sehr intensiv beschäftigt, bis ins einzelne Detail, dann ist man einfach voll dabei und es ist einfach ein Geschenk der Natur, dass man das als Mundpflegemittel einsetzen kann.
Also was ist denn da jetzt anders eigentlich als Zucker? Also warum ist Xylit jetzt nicht so schädlich wie Zucker? Was ist denn da der Unterschied bei den beiden?
Der Zucker füttert die Bakterien im Mundraum der Streptococcus mutans ist es. Und dieses Bakterium nimmt sich einen normalen Haushaltszucker und das wird verstoffwechselt und dann kann sich diese Kariesbakterien vermehren und die sind wiederum zuständig für die Bildung der Kariessäuren. Und wenn man das aushungert, wenn Xylit kann die Bakterien aushungern, das können die Bakterien nicht verstoffwechseln, also sind sie dann nicht mehr vorhanden. Und das merkt man einfach, dass dann kein Karies entstehen kann. Also von der Ursache her schon mal ausgeblendet.
Okay, die Wirkung im Mund. Und jetzt ist es aber so, dass es ja auch eine ganz gute Alternative ist für Diabetiker beispielsweise mit dem Typ 2 ja. Diabetes, mhm. Ist das richtig? Mhm. Und was wird da anders verstoffwechselt auch? Oder warum treibt es den Blutzucker nicht nach oben?
Es ist eine Eigenschaft, das ist ein Fünffachzucker, der einfach insulinunabhängig ist. Allein durch die chemischen Eigenschaften von dem Xylit. Also der Zucker als Glucose ist ja, der wird ja vom Körper erfasst und braucht man ja auch für den Gehirnstoffwechsel auch, dass man halt einfach Energie kriegt und so weiter. Und Xylit hat diese Eigenschaften nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel Xylit in Kaffee tue, dann habe ich nicht den sogenannten Kick, den ich habe, wenn ich einen Zucker rein tue. Also das ist einfach, das merkt man einfach. Und damit ist das hat halt einfach die Eigenschaften, das hat man halt dann entdeckt, dass das insulinunabhängig ist. Und das ist dann der tolle Nebeneffekt. Da haben auch die Diabetiker was Süßes, was Lustiges und was Spielerisches zur Zahnpflege.
Und du hast gesagt, Xylit/Birkenzucker. Wird Xylit immer aus der Birke gewonnen oder gibt's den auch in anderen Stoffen oder in anderen Pflanzen?
Gute Frage. Der Xylit ist, das ist aus unser Xylit oder mein Xylit, das wir anbieten, ist aus Hölzern gewonnen, zertifiziert gentechnikfrei. Es gibt natürlich auch ein Xylit, das aus Mais, aus Gemüse mit in Gentechnik hergestellt wird. Und damit hat es natürlich andere Qualitäten, sage ich jetzt mal so. Genau. Und Birke alleine, das war früher der Birkenzucker. Wir haben als Kinder, haben wir eine Birke tatsächlich bei uns im Garten stehen gehabt und wir haben auf der Rinde immer rumkaut. Und das hat dann irgendwann einmal süß geschmeckt, aber ich habe das ja lange nicht gewusst, dass das Xylit ist. Also wir haben just for fun einfach nur als Kinder halt gespielt. Wir haben ja, da gab es ja noch kein Handy in dem Sinn, oder wir waren halt draußen im Garten und haben halt einfach geschaut, was gibt's da alles? Und da haben wir halt einfach, wir haben die Rinde anknabbert. Und da war das einfach süß. Und das ist, genau, ursprünglich ist das Xylit dann aus der Birkenrinde entstanden. Und darum Birkenzucker. Mittlerweile kann man so viel Birken gar nicht mehr schlagen, dass man so viel Xylit gewinnen kann. Also aus Hölzern gewonnenes Xylit.
Ist es dann qualitativ oder ist es dann Unterschied, ob es aus einem Getreide oder aus der Birkenrinde gewonnen wird?
Bei der Herstellung dann ja, also wenn man es extrahiert, man muss das ja rausfiltern aus dem Ganzen, dass es ein reines Xylit ist. Und das ist ja wie wenn man Zucker aus der Zuckerrübe gewinnt. Da muss man auch schauen, dass man das isoliert. Und da gibt es dann schon Verfahren. Und wir haben gehört von den Menschen, die halt mit aus Mais gewonnenes Xylit verwenden, die haben dann Schwierigkeiten mit dem Zahnfleisch, aber das ist nicht nachgewiesen, sondern die Leute erzählen uns halt solche Geschichten.
Was genau für Probleme haben Sie da mit dem Zahnfleisch? Was berichten Sie denn da?
Die sagen, dass sich das so wund anfühlt, dass das Zahnfleisch so wund ist. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe das ja nie probiert. Ich habe nur die Erfahrung mit dem eigenen und mir kaufen ja die beste Qualität ein, das auch am teuersten ist, weil ich sage, also meiner Ethik entspricht es am besten, wenn es gentechnikfrei zertifiziertes etwas ist und nicht also ein 0815 Billigding, dass man einfach dann wieder irgendwas in die Welt setzt, wo man sagen kann, naja, also ja, also mir ist Qualität einfach in mir selber schon mal wichtig.
Jetzt ist es natürlich sehr verlockend, wenn mir jemand sagt, Zucker ist gut, Zucker ist positiv, hat nichts Schädliches, ist gut für die Bauchspeicheldrüse, ist gut für die Zähne. Da neigt man natürlich dann schon dazu, viel hilft viel. Wie ist es mit der Menge oder hilft viel viel oder ist da eine Begrenzung oder wie ist es so?
Es gibt eine Dosierungstabelle, wo man sagen kann, die Erwachsenen nehmen so bis zu 10 Gramm und Kinder halt dann ungefähr die Hälfte. Es ist eine gute Geschichte. Ich sage jetzt mal, regelmäßig nach dem Essen sollte man das Xylit nehmen, damit man einfach dann versorgt ist und dass da gar nichts, keine Kariessäure in sich bilden kann. Also immer dann, wenn man was gegessen hat. Ob jetzt das eine Schokolade ist oder ob man jetzt da eine Suppe isst, eine Kartoffelsuppe isst, wo man meint, die ist gesund oder sowas, das wird ja immer abgebaut über die Kariessäuren. Also wenn man gleich danach ein Xylit nimmt, Messerspitze reicht ja auch schon erstmal, aber dass man insgesamt auf die Dosis kommt pro Tag, dass man dann sagt, man hat für Erwachsene 10 Gramm, das ist jetzt nicht die große Menge, aber dass man da kommt man hin, dass man dann versorgt ist und dass sich das Ganze, dass die Zähne einfach kein Karies oder keine Parodontose entwickeln.
Das heißt, ich kann Xylit nicht nur als Zuckerersatz nehmen, beim Kochen, Backen und so weiter, sondern ich kann es wirklich als Zahnpflegeprodukt benutzen.
Genau.
Wenn du sagst, ich kann es nach dem Essen nehmen.
Ja.
Und dann im Mund zergehen lassen. Und wie ist es dann, wenn ich dann doch mal mehr nehme oder mehr verwende, was kann dann da im schlimmsten Fall passieren?
Dann ab 50 Gramm ist abführend. Das grüllt im Bauch und das merkt man dann. Also das ist einfach so, das ist halt so Anfangszeiten, wenn man es noch gar nicht gewohnt ist, dann kann es sein, dass einfach so ein bisschen leichte Blähungen entstehen. Das ist eine Nebenwirkungsmöglichkeit, die sich aber dann irgendwie auch verdünnisiert, also wo das dann nicht mehr passiert, wenn man es dann...
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ja, genau. Also nicht in Form von der reiner Durchfall, sondern einfach, dass sich das wirklich, das geht weg und ist dann einfach auch nicht mehr nennenswert. Aber am Anfang ist erst einmal die Umstellung, bis einfach, ich meine, wenn man im Mundraum den Bakterien was nimmt, dann reagiert natürlich das ganze System. Weil wenn man jemand was nimmt, dann reagiert der Körper oder entzieht. Also dann ist man das ganz normal. Und dann, bis man dann gewohnt ist, dass das jetzt so ist.
Ich hab gelesen, das Xylit kann man ja beim Backen, Kochen, bei allem verwenden, außer beim Hefeteig. Beim Hefeteig funktioniert es nicht. Da braucht es einen, für die Hefe braucht es einen, ich sage jetzt mal, normalen Zucker, weil die Hefe sonst nicht aufgeht.
Mhm, ja. Also wir haben da ja viele, viele Erfahrungen insofern, dass uns die Leute uns das dann jetzt so auch erzählen. Manche behaupten, dass das trotzdem gärt. Also der Zucker ist ja mit der Hefe in Kombination, ein echter Zucker braucht, also die Hefe braucht den Zucker und es ist richtig, dass auf dieses Spiel würde ich mich nicht einlassen, dass ich jetzt praktisch ein Xylit nehme, wenn ich einen schönen Hefezopf haben möchte. Das funktioniert nicht, das ist richtig, genau. Ja.
Kann der denn auch noch, also hat der auch noch irgendwo anders im Körper positive Wirkungen? Ich habe das auch in Bezug auf Schwangere gelesen, dass die irgendwie in einem bestimmten Zustand oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, fällt dir da, klingelt da irgendwas bei dir? Dass das besonders gesundheitsfördernd sogar sein soll in Maßen?
Es gibt so eine Studie vom Professor Mäkinen aus Schweden, oder Norwegen oder sowas ist der behauptet, dass wenn Schwangere das Xylit nehmen während der Schwangerschaft, dass die Kinder, die dann geboren werden, dass die weniger zu Karies neigen. Also das ist wirklich verrückt.
Genau, ich habe da von der Dr. Karin Bender-Gonza, die ist Zahnärztin, die hat da auch drüber berichtet, und zwar geht es darum, dass man dieses Bakterium im Mund, wenn man das quasi als Eltern im Mund hat und dann sein Kind küsst oder den Löffel abschlägt oder den Nucki abschlägt und dann dem Kind wieder gibt, dass man so sein Kind quasi mit diesen Kariesbakterien infizieren kann, wenn man so will. Und es geht quasi darum, dass wenn die Mutter und der Vater schon während der Schwangerschaft wie eine Xylitkur machen und die eigenen Kariesbakterien im Mund quasi ausrotten, dass dann das Kind, was ja ohne Kariesbefall auf die Welt kommt, dann auch nicht durch die eigene Familie quasi infiziert wird. Und so wie ich das verstanden habe, solange man keine Zähne hat, ist es auch noch nicht so das große Problem, weil dann diese Bakterien mit runtergeschluckt werden. Aber in dem Moment, wo der erste Zahn durchstößt, können sich diese Kariesbakterien quasi anhaften an diesem Zahn. Und es ist ja so, man stillt oder man gibt die Flasche und man macht es ja teilweise auch nachts und man macht er ja oftmals dann nicht irgendwie großes Zähnebürsten, Mundreinigen, sondern man stillt das Kind, man gibt dem Schoppen und dann legt man es wieder ab. Und dann können diese Bakterien, wenn sie dann bereits im Mund präsent sind, sich wunderbar vermehren. Und dann haben die Kinder schon bei den ersten Milchzähnen Kariesbefall und große Probleme. Und genau, die hat es eben so beschrieben, dass die Eltern dann da wie eine Kur machen, um dann das eigene Kind gar nicht zu infizieren. Genau.
Und wenn es dann doch passiert, dann gibt es ja praktisch das Xylit, das wir anbieten auch, dass man dann dem Kind oder wenn das Kind gestillt wird, dann kann man ja praktisch dem Kind in Gelform oder sowas kann man das Xylit ja praktisch geben, damit es dann keine Karies bilden kann.
Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ja dadurch, dass die Schleimhäute im Mund und Darm die gleichen sind, könnte ich mir ja vorstellen, dass sich das auch positiv auf die Verdauung auswirkt, respektive wenn man jetzt Probleme im Darm hat oder ein Ungleichgewicht der Darmbakterien hat, mehr Fäulnisflora zum Beispiel im Darm und eine Darmkur anschließt, dass man dann, wenn man mit Xylit süßt und den Zucker dadurch weglassen kann, vielleicht auch die in dem Darm befindlichen Bakterien, die schlechten, aushungert. Kann das sein? Die so schlechte Bakterien im Darm, die ernähren sich ja auch von kurzkettigen Kohlenhydraten, also sprich Zucker. Und das könnte ja dann dort diesbezüglich auch eine positive Auswirkung haben. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit oder?
Es ist eine Unterstützung auf jeden Fall, wobei das schon sehr spezifisch ist auf diesen Streptococcus mutans, der im Mundraum ist. Das ist also dieses Bakterium okay. gibt es im Mundraum. Allerdings ist es so, wenn jetzt ein Pilzbefall ist und der Mensch dann keinen Zucker mehr essen darf, ist Xylit eine wunderbare Alternative. Und man kann dann auf jeden Fall was Süßes, man muss auf Süßes nicht verzichten, sage ich jetzt mal so. Aber regenerieren der Darmflora ist nicht möglich. Das mit Xylit alleine.
Ja, nein, das hätte ich jetzt. Ich dachte jetzt eher eben so auch in Bezug auf Nahrungsentzug sozusagen für die Darmbakterien, die dann, die schlechten Darmbakterien, oder? Okay. Und was mir noch einfällt, Xylit, Erythrit und Stevia, wo ist da, warum würdest du dem Xylit den Vortritt geben?
Also Stevia, Steviocide, die sind sozusagen aus einer Pflanze, die ein bisschen bitter sind. Man kann die schon verwenden, ist aber nicht so, wird nicht so angenommen. Genauso wie Erythrit, das lässt sich nicht gießen, das haben wir ausprobiert. Das überzeugt einfach nicht. Also das ist, wir haben versucht, mit dem auch zu experimentieren und das mit einzubauen und anzubieten, aber das ist nicht, hat nicht die gleichen Eigenschaften wie jetzt Xylit aus meiner Sicht. Das hat einfach noch nicht den Durchbruch. Es ist sicher, wird er in der Zahnpflege auch eingesetzt, aber ich habe noch nicht wirklich die Erfahrung dazu, dass ich sagen kann, das ist jetzt Erythrit Vorzug. Also Xylit ist einfach da aus der Erfahrung, das setze ich ein, das nehmen die Leute gerne, also insbesondere auch die Kinder, die ja sonst nicht gern Zähne putzen, das ist ja immer ein Thema, wo man sagen kann, putze ich jetzt am Abend noch oder so weiter. Und Erythrit hat ein bisschen einen komischen Geschmack, eine komische Konsistenz dann im Endeffekt, also chemisch gesehen, wenn sich das dann kristallisiert, ist einfach nicht das Gleiche. Also das ist im Mundraum dann so kantig, kann es nur so beschreiben. Ist auch ist ein Gefühl. Es gibt schon Erythrit, wird schon eingesetzt. Erythrit wird eingesetzt auch in der Zahnpflege, aber das setzt sich aus meiner Sicht nicht durch.
Okay. Du sprichst ja davon, also du beschäftigst dich ja mittlerweile seit 20 Jahren damit und du sprichst ja auch davon, dass du das Xylit quasi verarbeitest und als Zahnpflegeprodukt anbietest, was machst du mittlerweile damit? Also, wenn du jetzt sagst, man kann eine Messerspitze Xylit nach dem Essen nehmen, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich dann da immer mein Beutelchen Xylit dabei und mein Löffelchen oder mein Messerchen und nimm dann da nach dem Restaurantbesuch mein Häufchen Xylit in den Mund oder wie mache ich
mein
das?
Mein weißes
dann?
Pulver.
Weiße ja, genau,
sehr verdächtig. nein, also es ist Spaß beiseite. Genau, also das war ja der Grund, warum ich dann irgendwelche Xylit-Produkte entwickelt habe, weil ich diese Brösel in der Tasche nicht wollte und weil es unpraktisch ist. Also das ist ganz einfach. Ich habe mir dann so eine Form entwickelt mit den Xylit-Blümchen und habe dann ein Gel entwickelt für die Zahnarztpraxen, die erst einmal die Anfrage hatten, könnte man das nicht in einer Gelform machen und so. Experimentiert man dann rum mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter und so sind einfach die Produkte entstanden. Xylitblümchen ist entstanden aus dem Grund, weil ich in einem Blumenladen war, so Holzblümchen gesehen habe und dachte, ach, das wäre doch eine schöne Form, so ungefähr 2 Euro groß ungefähr, und das wäre doch eine schöne Form, eine Bonbonform. Und dann habe ich das mitgenommen, habe mir Silikonform gemacht und so ist es entstanden, dass man dann solche Bonbons herstellt oder eigentlich ein Zahnpflegeprodukt, das man dann für unterwegs mitnehmen kann. Und dann haben wir noch, und dann hat sich das erweiterte Repertoire mit Gelen, wie zum Beispiel, wenn die Kinder, die Babys, irgendeinen Tropfen Erbsengröße Gel im Mundraum haben, dann können die das einfach, die schlecken das dann durch den Mundraum, das bleibt drinnen und die kriegen keine Karies. Anwenderfreundlich einfach.
Okay. Gibt es denn klare Empfehlungen für wen Xylit geeignet ist und für wen eher nicht? Oder ist das eigentlich für alle gut?
Es gibt keine Regel in dieser Richtung. Ich sage jetzt mal, der eine, der mag das. Es gibt Kinder, die lieben das. Ich sage jetzt mal, 85%, sage ich jetzt mal so, lieben das Süße. Und dann gibt es welche, die mögen das überhaupt nicht. Die finden das zu süß. Aber dann brauchen die etwas anderes. Also es gibt ja nichts, was 100% immer für jeden passt. Das würde ich sagen, also man kann sagen, Gurken sind gut für den Körper. Dann ist es aber für den einen Menschen gut und für den nächsten nicht. Aber es ist bekannt, dass Xylit im Mundraum eben die Karies-Bakterien aushungert. Und das ist bei jedem Säugetier gleich. Außer bei Hunden.
Aha, das heißt also bei Tieren bitte nicht anwenden. Ich wollte jetzt nämlich schon fragen, kann ich dann das Gel zum Beispiel, kann ich damit meinem Hund die Zähne putzen? Aber das heißt, bei Tieren ist es giftig, also darf man nicht anwenden.
Bei Hunden insbesondere, weil die haben nämlich, die können das Xylitol nicht verstoffwechseln. Bei Katzen, da habe ich jetzt eine andere Erfahrung, aber da möchte ich mich nicht festlegen. Also ich weiß nur, dass die Hunde, da ist absolut giftig, das kann sogar tödlich sein, da muss man echt aufpassen. Aber bei den anderen Säugetiere weiß ich es nicht genau. Da gibt es keine Studien dazu.
Und ich weiß nicht, Tierärzte, haben die sich damit schon mal beschäftigt oder?
Das weiß ich nicht.
Gibt's?
Das weiß ich
nicht. Das heißt, müsste man im Zweifelsfall mit seinem Tierarzt besprechen, aber bitte auf keinen Fall selber Studien durchführen an den eigenen Tieren. Bitte nicht.
Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wenn das da so nicht klar ist. Also bei keinem Tier sozusagen.
Ich sage jetzt mal, meistens weiß ein Tier schon, was braucht und nicht. Also ich meine, ich habe zwei Katzen gehabt und die Katzen, die finden dann immer überall, also auf jedem Tisch, wenn man schläft, ist das und die Xylit-Sachen rumliegen, dann die futtern das einfach weg. Und dann denkst du, um Gottes Willen, Hilfe, hoffentlich ist da nichts passiert. Aber da ist nichts passiert. Und das von daher kann ich jetzt, da spreche ich jetzt nur von der Erfahrung, die ich habe. Aber so allgemeingültige Regeln möchte ich jetzt hier nicht aufstellen. Es wäre mir zu heikel. Aber von Menschen von 0 bis 100, also es gibt ja auch sehr viele Menschen, die haben eine trockene Mundschleimhaut, die aufgrund der Medikamente sehr viele Medikamente nehmen müssen und damit einfach so wahnsinnig trockene Mundschleimhaut. Damit provozieren die ja das Fäulnis im Mundraum. Und wenn die Parotis, also das heißt die Ohrdrüse da, die Speicheldrüse, das tatsächlich dann wieder in Aktion tritt, dass die einfach Speichel produziert, dann hat man natürlich auch dem Menschen geholfen, der da drunter leidet. Das Jürgen-Syndrom ist es ja vor allem, da leiden da sehr viele Leute drunter. Und auch die Leute im Altenheim, die genießen natürlich auch unsere Produkte mittlerweile, weil die, das ist für Pflegedienst natürlich super, weil die einfach dann mit einem Gel da rumlaufen und das dann in den Mundraum tun und die müssen das einfach schlecken, das schmeckt süß und damit sind die Leute versorgt. Ich finde, so eine Grundversorgung in einem Altenheim müsste eigentlich schon nochmal gewährleistet sein, dass die Leute dann ehrenhaft auch eine Zahnpflege genießen, auf eine ganz einfache Art und Weise, aber das ist das Minimum, dass man da auch darauf hinweist. Weil das ist ja, ich meine, wenn man Pflegepersonal zumutet, dass man den Menschen dreimal am Tag die Zähne putzen lässt oder sowas, dann ist das ist heutzutage vom Zeitaufwand her oft einmal nicht realisierbar.
Bei allem Positiven gibt es natürlich auch immer was Kritisches und ich hatte beziehungsweise auch die Krit hatte gelesen, dass es eine Studie gibt bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Xylitkonsum. Allerdings wiederum habe ich dann bei der Dr. Karin Bender-Gonza gehört, dass es da um das, wenn man die Studie genauer liest und nicht nur oberflächlich drüber huscht, dass es da ums körpereigene Xylit geht und nicht um den Konsum von Xylit. Vielleicht kann man da auch noch mal eine Querverlinkung von unserer Seite machen.
Mhm, mhm. Ja, die macht das ausführlich. Die Dr. Bender-Gonzer ist eine gute Zahnärztin, die alles sehr gut erklären kann. Und auch da gibt es einfach schon Gegenargumente zu dieser Studie. Und wie gesagt, hätte ich dieses Gefühl, dass das eine Gefährdung der Gesundheit ist, würde ich sofort als Heilpraktikerin und Apothekerin natürlich die Finger davon lassen. Das wäre für mich ein Grund, dass ich sagen kann, hier ist alles eingestellt. Und das will man seit 20 Jahren, machen wir das. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da diese Erfahrung haben. Überhaupt nicht.
Gab es denn zurzeit noch deiner Apotheke, gab es da Kunden, die gezielt danach gefragt haben? Und wenn ja, was gab es denn so die FAQs? Was waren denn da so die häufig gestellten Fragen? Kannst du dazu noch kurz was sagen, so zum Abschluss?
Für Xylit jetzt allgemein oder welche Frage?
Mhm. Genau, gab es da explizit Anfragen in der Apotheke schon, dass dort die Leute hingekommen sind, gefragt haben?
Ja, bei mir waren die einzigen Xylit-Apotheke, die gab es halt. Und wir sind die ersten auf dem Markt gewesen oder wir sind ja immer noch da. Und wir haben das jetzt erweitert, das Feld in der Gesundheitsmanufaktur, die jetzt die Xylit-Produkte herstellt und von der Apotheke praktisch rausgelöst und in diese neue Firma reingegeben. Und die Nachfrage ist natürlich da, weil die Leute haben das gesehen, wir haben das ja angeboten bei uns in der Apotheke damals.
Und hatten Sie da noch Fragen bezüglich, also die wir jetzt vielleicht so noch nicht gestellt haben, die eventuell unsere Hörer auch noch interessieren könnten, so?
Also die meisten wollen wissen, was ist der Unterschied zwischen Zahnpasta und Zahngel zum Beispiel. Das sind halt dann, was jetzt ganz spezielle Fragen für meine Produkte sind. Und ich sage jetzt mal, Zahnpasta spült man mit dem Wasser aus, dann ist das Xylit aber auch weg. Und beim Xyligel oder beim Xylit-Zahngel bleibt es im Mundraum, das kann man schlucken oder ausspucken. Diese Frage ist einfach, okay. Sie kommt sehr oft. Genau. Ob es nicht reicht, dass man eine Zahnpasta nimmt und warum man das Gel dann nimmt. Genau. Weil die Wirksamkeit vom Xylit ist nicht, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das wird nicht reingeputzt wie jetzt eine Fluoridsache. Also ein Fluoridgel muss man ja rein massieren in die Zähne, damit es dann eine Verbindung gibt zwischen Calcium, dem Zahnschmelz, und dem Fluorid, dass es dann ein Calciumfluorid gibt. Und beim Xylit, das ist ja schon in Lösung und das Ganze wirkt ja allein schon durch, dass es in Lösung ist, dass das dann in Umlauf kommt und in den Kontakt mit den Bakterien. Da muss ich nichts rein massieren, da muss ich auch die Zähne putzen damit. Es reicht, wenn ich einen Tropfen in den Mundraum tue.
Ah, spannend.
Und die Zahnpasta kann ich auch schlucken. Also wir machen ja verschluckbare Zahnpasten auch, weil die Kinder, die mit null oder mit einem Jahr zum ersten Mal eine Zahnbürste in der Hand haben, die verschlucken jede Zahnpasta. Und von daher ist das, man kann das dann, also das kann man schon verschlucken, aber irgendwann, man lernt auch, dass man dann die Pasta dann wieder ausspuckt und mit Wasser nachspült, damit halt einfach diese Schlemmkreide oder dieses Calciumcarbonat, was da drinnen ist, dass man das dann wieder rausbringt. Aber dann ist auch Xylit weg, weil es wasserlöslich ist. Mhm. Und darum ist es einfach, das wirkt nur dann, wenn es wirklich lange im Mundraum ist.
Okay.
Aber es gibt ja mittlerweile Zahnpasten, die haben halt auch so eine Kombination, so eine Billig-Variante, sage ich jetzt mal, wo Sorbit auch gleichzeitig drin ist, das wieder unbedingt das ja Karies fördert. Also das macht keinen Sinn. Also Sorbit und Xylit und noch irgendeinen anderen Zucker, wo ich sagen kann, warum ist das in der Zahnpasta drin? Gibt keinen Sinn.
Ja.
Also wenn man dann also eine Zahnpasta hat, nur mit Xylit, das macht für mich schon Sinn. Aber ist natürlich wahnsinnig teuer, weil Xylit an sich schon ein edles Produkt ist.
Mhm. Okay.
Es gibt da im Kopfverlag, gibt es ja irgendwie nie mehr Karies durch Xylit. Da gibt es ein gutes Buch auch, wo dann nochmal das alles beschrieben ist, auch mit Tiere und so. Also das ist wirklich, kann ich einfach bloß empfehlen. Oder ja, da kann man sich mittlerweile so gut informieren, dass man da einfach weiß, warum man was nimmt und zu welchem Zweck. Man hat eine Wahlmöglichkeit. Also grundsätzlich möchte ich einfach dazu sagen, dass wir keine Gegner sind von fluoridhaltigen Zahnpflegeprodukten. Das muss man einfach sehen aus der ganzen Perspektive. Und es gibt eine Wahl. Jeder kann sich praktisch Xylit oder und Fluorid oder egal was er braucht, sich aussuchen, in welcher Form auch immer. Es ist wichtig, dass er einfach, dass der Mensch dann die freie Entscheidung hat, dass er regenerieren kann und dass er einfach sich selber eigenständig entscheiden kann, was für ihn wichtig ist. Und ich sage jetzt mal, man darf nichts ausschließen und man muss schon offen bleiben für alle Möglichkeiten, für jeden Menschen. Und es gibt keinen Absolutheitsanspruch von unserer Seite aus, dass wir sagen, wir sind jetzt Gegner vom Fluorid. Das möchte ich jetzt nochmal betonen, weil es einfach nicht so ist. Also wir sehen schon sehr breit gedacht und wir bieten halt unsere Produkte ausschließlich mit Xylit an und was man dazu ergänzt, da gibt es so viele auf dem Markt mit Gelen, wo man dann fluoridisieren kann und wo die Zahnärzte dann sagen, dann gibt man halt so Mundspüllösungen mit Fluorid und so weiter. Das gibt es schon und da wollen wir nicht hin. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir einfach, der Markt ist gesättigt und wir wollen eigentlich unsere Xylit-Produkte halt auf dem Markt sehen und als Ergänzung, als Möglichkeit, als Wahlmöglichkeit für die Menschen.
Und wer sich noch mehr informieren will und wer da noch mehr Interesse hat und wer es spannend findet und wer individuelle Fragen hat, wir verlinken auf jeden Fall zu Elisabeth. Der kann sich bei der Elisabeth melden, kann sich besprechen, kann seine Fragen stellen, kann gucken, was passt oder was nicht passt oder was es für individuelle Möglichkeiten gibt. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Elisabeth, dass du bei uns warst, dass du mit uns dieses spannende Thema hier bestritten hast und alles Liebe, alles Gerne. Gute, macht's gut.
Vielen Dank.
Gute Zeit.
Gerne.
Ciao.
Gerne, vielen Dank.
Ciao. Vielen Dank, Elisabeth.
Gerne. Ciao.
Bei Fragen, Unsicherheiten oder einem unguten Gefühl kontaktieren Sie je nach Tag und Uhrzeit Ihre eigene Ärztin oder den eigenen Arzt, die eigene Hebamme, den eigenen Geburtshelfer oder die eigene Therapeutin, den eigenen Therapeut, die diensthabende Notfallapotheke sowie die Telefonnummer des ärztlichen Notfall- bzw. Bereitschaftsdienstes.
Der Podcast gibt keine Heilungsversprechen. Der Podcast ist kein Ersatz für eine medizinische Abklärung. Der Grundgedanke dieses Podcasts ist es, eine Unterstützung zu geben, die aktuelle Situation besser einzuschätzen, in eine stabilere Handlungsfähigkeit zu kommen, Zusammenhänge leichter zu verstehen, sowie am Ende aufgestellter durch manche unangenehme Situation zu gehen und zu wissen, welche möglichen Anlaufstellen passende Unterstützung geben können.